Ja, ich möchte den Predigttext lesen aus Römer 3, 21 bis 28, jawohl. Und zwar aus der Hoffnung für alle. Überschrieben ist dieser Abschnitt hier in der Hoffnung für alle. Wen spricht Gott von seiner Schuld frei? Fragezeichen. Jetzt aber hat Gott eingegriffen und uns gezeigt, wie seine Gerechtigkeit aussieht. Das heißt, wie wir unabhängig vom Gesetz vor ihm bestehen können. So bezeugt es die Heilige Schrift. Gott spricht nämlich jeden von seiner Schuld frei und nimmt jeden an, der an Jesus Christus glaubt. Nur diese Gerechtigkeit lässt Gott gelten. Denn darin sind die Menschen gleich. Alle sind Sünde und haben nichts aufzuweisen, was Gott gefallen könnte. Aber was sich keiner verdienen kann, schenkt Gott in seiner Güte. Er nimmt uns an, weil Jesus Christus uns erlöst hat. Um unsere Schuld zu sühnen, hat Gott seinen Sohn am Kreuz für uns verbluten lassen. Das erkennen wir im Glauben und darin zeigt sich, wie Gottes Gerechtigkeit aussieht. In seiner Geduld hatte Gott ja bis dahin die Sünden der Menschen ertragen, um sie jetzt um Jesu Willen zu vergeben und damit seine Gerechtigkeit zu erweisen. So steht fest, dass Gott allein gerecht ist und nur den von seiner Schuld freispricht, der an Jesus Christus glaubt. Bleibt uns denn nichts, womit wir uns vor Gott rühmen können? Nein, gar nichts. Woher wissen wir das? Durch das Gesetz, das unsere eigene Leistung verlangt. Nein, nur durch den Glauben, der uns geschenkt ist. Also steht fest, nicht wegen meiner guten Taten, die ich Gott vorweise, werde ich von meiner Schuld freigesprochen. Gott spricht mich erst dann frei, wenn ich mein Vertrauen allein auf Jesus Christus setze. Römer 3, 1 bis 28, liebe Pastor Honeus, Gottes Segen für die Botschaft.
Pastor Honeus klingt immer noch ein bisschen komisch, finde ich.
Also der Manfred hat eben gerade so schön von der Erfahrung gesprochen, die wir hier mitbringen als Gastprediger. Ich weiß nicht, ob ich davon nach 5 Monaten schon von Erfahrung sprechen würde. Aber schön, dass ihr mich trotzdem einladet, mal wieder, voll gut. Und ich bin zwar noch nicht so alt, aber je länger ich lebe, desto mehr komme ich dahin zu realisieren, dass es oft nicht so die neuen, die innovativen, die außergewöhnlichen neuen Ideen sind, ja, die uns Neues über Gott lehren, sondern ich glaube, es sind vielmehr so die ganz einfachen Basics. Ja, die Grundlagen, von denen wir vielleicht oft denken, ja, dass wir sie begriffen haben, aber die vielleicht noch gar nicht so in unser Herz gerutscht sind. Ne? So einfache Sachen wie, hey, Jesus liebt dich und er ist für dich gestorben und Gott ist wie ein Vater für dich. Und ich denke manchmal, ich schaue mein Leben an und so wie ich lebe, ich kann das nicht wirklich glauben, ja? So wie ich lebe. Das kann nicht sein. Wenn ich das wirklich glauben würde, würde ich anders leben. Und wie gesagt, wir haben das dann, glaube ich, oft so in unserem Kopf irgendwie, dass wir das wissen, aber ich glaube, wir haben noch nicht so ganz raus, was sie wirklich bedeuten. Und ich will euch heute einladen, dass wir gemeinsam diese Stelle im Römerbrief anschauen und ich sage einfach du, wenn du deine Bibel dabei hast, darfst du sie gerne aufschlagen und einfach immer in diesem Text mitlesen. Ich finde das immer cool, wenn man das so mitverfolgen kann, dass ich auch hier vorne keinen Blödsinn erzähle, sondern auch aus der Bibel heraus das entwickle. Und das Thema, was Gott mir für heute aufs Herz gelegt hat, ist das einfache Thema Rechtfertigung. Vielleicht denkst du jetzt erstmal, ja, was heißt das eigentlich genau? In Deutschland benutzen wir das Wort sehr selten und wenn, dann eher negativ. Ich weiß nicht, vielleicht kennst du das, der rechtfertigt sich selbst. Ja, ja. Das ist so eine Selbstrechtfertigung, die er da macht. Das sagen wir, wenn jemand versucht, irgendwie sich zu erklären, warum er was gemacht hat, das zu rechtfertigen. Aber ich glaube, mit diesem Wort hat es was unglaublich Wichtiges auf sich. Und mein Lieblingsprediger oder einer meiner Lieblingsprediger aus New York, Timothy Keller, der sagt immer Folgendes: Rechtfertigung ist wie der Tisch in einem Esszimmer. Stell dir das mal vor, du kommst in ein Zimmer, ein Esszimmer, und da ist alles bereit. Ne? Musik läuft wunderschön und dann ist da eine Anrichte und das dampfende Essen steht da und es ist ein schöner Teppich in der Mitte des Bodens und dann stehen da Stühle und der Tisch fehlt. So wichtig ist Rechtfertigung. So zentral ist das. Und genau weil das so zentral ist, ist heute mein Ziel einfach, dass wenn ich fertig bin mit dieser Predigt, wir alle mit diesem Wort Rechtfertigung ein bisschen mehr anfangen können. Okay, lass uns loslegen. Was bedeutet dieses Wort Rechtfertigung? Und ich glaube, wenn man sich das in der Bibel genau anschaut, dann heißt Rechtfertigung oder auch Gerechtigkeit, das heißt Folgendes, da kann man so eine Definition aufstellen. Ich habe das mal mitgebracht. Es ist ein Zeugnis, das deine Güte bestätigt. Nochmal, es ist Rechtfertigung, ist ein Zeugnis, man könnte auch sagen, es ist ein Zertifikat, das dein Gutsein bestätigt, das deine Güte bestätigt. Ich versuche dir ein Beispiel zu nennen, ich weiß, das ist sehr technisch. Also Rechtfertigung, das ist vielleicht eher so in meinem Alter noch interessant, aber das ist wie ein Zeugnis, das dich berechtigt, in die nächste Klassenstufe zu kommen. Ja, oder es ist wie das Zeugnis nach der Uni, das dich berechtigt, einen bestimmten Job zu machen, einen bestimmten Beruf zu erwählen. Also auf einem Blatt Papier ist festgehalten, dass du gut genug bist, um eine Klasse weiterzukommen oder ja, den und den Studiengang anzufangen oder den und den neuen Job zu bekommen. Und natürlich, wenn man sich das mal genau anschaut, funktioniert unser ganzes Leben so, in jedem Lebensbereich. Jeder von uns funktioniert genauso mit diesen Zeugnissen. Das ist nicht nur das Schulzeugnis, das ein Zeugnis ist, das unsere Güte bestätigt, sondern stell dir Folgendes mal vor, du möchtest Teil von irgendeiner Gruppe sein. Ja? Du musst bestimmte Klamotten tragen. Oder du musst dich auf eine gewisse Art und Weise verhalten. Oder du musst das Richtige glauben. Oder du musst die richtigen politischen Ansichten haben. Man könnte sagen, du brauchst ein Zeugnis, das deine Güte bestätigt. Vielleicht kann man es auch anders ausdrücken. Du gehst zu dieser Gruppe im Prinzip, in die du rein willst, ja, und du sagst, schaut euch an, ich habe die richtige Meinung. Ich habe die richtigen Klamotten an. Ich bin der, der die richtigen Sachen sagt. Ich habe die tollen Erfolge im Job. Ich bin würdig, bei euch mitzumachen. Akzeptiert mich. Und ich glaube, weil wir das in jedem Lebensbereich so glauben, dass das Leben so funktioniert, glauben wir auch, dass es auch mit Gott so ist. Du willst in der Position sein, dass Gott, der Schöpfer der Welt, dass der dein Freund ist, dass er mit dir geht, dass du mit ihm gehen darfst, dass du mit ihm zusammen sein darfst. Hey, wo ist dein Zeugnis, das deine Güte bestätigt? Was macht dich würdig dafür? Und jetzt kommt Paulus an und schreibt in dieser Stelle im Römerbrief, doch nun hat Gott uns unabhängig vom Gesetz, das heißt jenseits von all diesen Regeln, einen anderen Weg gezeigt, wie wir in seinen Augen gerecht, wie wir gerechtfertigt werden können. Ich glaube, ich habe es euch das mitgebracht, diesen Text. Es gibt dieses Zeugnis, das deine Güte bestätigt bei Gott. Und das ist ein komplett neuer, nie dagewesener Weg, ich sag das mal so, bei Gott mitzumachen. Ja? Und das ist so radikal anders als in allen anderen Religionen und Glaubenssystemen und Kulturen der Welt. Ich glaube, in allen anderen dieser Kulturen und Glaubenssystemen, die kennen nur dieses Zeugnis, das wir uns verdienen und das uns dann gehört, das wir festhalten. Und dann können wir zu Gott oder zu irgendeiner Gruppe oder zu irgendjemandem gehen und sagen, akzeptier mich, ich bin würdig. Und Leute, das Zentrum des christlichen Glaubens. Es ist wie der Tisch im Esszimmer, dass Gott dir ein perfektes Zeugnis anbietet, durch das ein für alle Mal deine Güte, dein Gutsein bestätigt ist. Und ich glaube, das ist so anders. So anders als irgendeine Gesellschaft oder Kultur oder Religion in unserer Zeit. Okay, und vielleicht sagst du jetzt, das ist ja schön und gut, ja, aber das scheint doch eher was für religiöse Typen zu sein, ja, für Leute, die das irgendwie mit Gott wichtig finden. Da gibt es so viele Leute da draußen, vielleicht bist du auch selbst so drauf, dass du sagst, so religiös bin ich gar nicht, diesen ganzen Rechtfertigungskram, den brauche ich nicht, oder mein Nachbar, den interessiert es doch überhaupt nicht. Und ich muss dir höflich widersprechen. Ich bin davon überzeugt, dass wir alle tief in unserem Herzen diese Sehnsucht danach haben, uns gerechtfertigt zu fühlen. Hey, wir alle wollen wissen, dass es gut ist, dass es uns gibt. Wir alle brauchen dieses Gefühl, okay zu sein, einen Platz zu haben, wo wir hingehören. Wir alle wollen auf dem tiefsten Level ein Zeugnis, das unsere Güte bestätigt. Ein Zeugnis, das bestätigt, dass es gut ist, dass es uns gibt. Ich habe ein paar Beispiele mitgebracht. Vielleicht kennst du den Film »Die Stunde der Sieger«. Der Film ist über eine wahre Begebenheit bei den Olympischen Spielen 1924. Und in dem Film wird Harold Abrams, ein Läufer, der bei Olympia mit antritt, gefragt, hey, warum trainierst du so hart? Warum stehst du jeden Morgen auf vor allen anderen und trainierst und trainierst und trainierst? Warum bist du so getrieben? Und dann antwortet er, wenn ich daraus auf die Laufbahn gehe, und der Startschuss fällt, dann habe ich 10 Sekunden Zeit, um meine ganze Existenz zu rechtfertigen. Das ist nicht einfach nur eine Goldmedaille, um das es ihm geht. Es ist nicht einfach nur der Applaus. Es geht um was viel Tieferes. Es geht um ein Zeugnis, das seine Güte, das sein Gutsein bestätigt. Sein Laufen, so könnte man das ausdrücken, vielleicht theologisch, ist seine Rechtfertigung. Und vielleicht für die Jüngeren unter uns, Dua Lipa und Martin Garrix, das sind so zwei Künstler, die gerade extrem berühmt sind, und die haben ein Lied, das mir irgendwie aufgefallen ist, das heißt Scared to be Lonely, also ängstlich allein zu sein, auf Deutsch, und da singen die, is it just our bodies? Are we both losing our minds? Is the only reason you're holding me tonight because we're scared to be lonely? Und dann, do we need somebody just to feel like we're all right? Auf Deutsch, brauchen wir jemanden einfach nur, damit wir uns okay fühlen, damit wir uns recht fühlen, so könnte man das ausdrücken. Auch da kann es sein, dass wir so schnell in Beziehungen eintreten, dass wir so schnell vielleicht auch irgendwelche moralischen Überzeugungen über Bord werfen, weil wir merken, wir brauchen jemanden, der die Güte unserer Existenz bezeugt. Wir brauchen jemanden, damit wir uns so fühlen, dass es gut ist, dass es uns gibt. Jemand, der uns hält. Und ich glaube, das gibt es in jedem Lebensbereich. Ich habe noch ein Beispiel mitgebracht. Was glaubt ihr, warum der, hier, jetzt geht es nicht weiter. Ja, das war jetzt zu weit. Da, der Like-Button. Ich weiß nicht, ob ihr das so mitkriegt, aber warum ist der Like-Button so extrem süchtig machend? Warum ist es so wichtig für uns junge Leute, dass jemand, wenn wir auf sozialen Medien irgendwas hochladen, ein Bild oder sowas, dass das Leute liken? Hey, das ist jedes Mal eine kleine Portion Rechtfertigung. Das ist jedes Mal eine kleine Portion, wo jemand sagt, ich mag das. Ich bestätige die Güte deiner Existenz. Ich bestätige, dass es gut ist, dass es dich gibt. Das ist wie ein kleines Zeugnis. Also jeder von uns kämpft um Rechtfertigung. Jeder von uns sehnt sich nach diesem Zeugnis, das ein für alle Mal über dein Leben ausspricht. Es ist gut, dass du da bist. Jeder von uns kämpft um seinen Wert und seinen Platz. Und ich glaube, da hört man wahrscheinlich auch im Alter nicht so richtig mit auf und fragt sich vielleicht, hey, war das jetzt gut, dass es mich gibt? Hat das jetzt irgendwie einen Unterschied gemacht? Ist es immer noch gut, dass es mich gibt? Da kommen ganz viele Fragen hoch. Und jeder von uns hat seine Art und Weise, seine persönliche, auf die er seine Existenz rechtfertigen will. Ob das jetzt deine Karriere ist, dein Job, wie viel Geld du gemacht hast oder wie beliebt du bist, all diese Dinge. Und vielleicht sitzt du jetzt hier und denkst, Berko, also deren Problem ist nicht, dass sie Rechtfertigung brauchen, sondern die brauchen eigentlich einfach nur einen guten Therapeuten. Ja? Vielleicht haben viele von uns einfach ihren Selbstwert auf ungesunde Art und Weise in all diese Sachen gelegt und was wir brauchen, ist nicht irgendwie eine Rechtfertigung von Gott, sondern wir brauchen einfach einen Seelenklempner, der sich das mal genau anschaut und uns hilft, dass wir nicht so blöd sind, unseren Wert in so Sachen reinzulegen. Und ich will dir nochmal höflich widersprechen. Ich bin davon überzeugt, dass es hier kein grundsätzlich psychologisches Problem gibt, sondern dass es ein grundsätzliches geistliches, spirituelles Problem ist, das sich dann auch in psychischen Dingen ausdrückt. Das ist ja keine Frage. Also, lass mich das erklären. Die Lösung, die uns in unserer Kultur oft angeboten wird, ist einfach, hey, sei einfach, wer du bist. Ja, kümmere dich nicht darum, wer dich mag. Und wer dich nicht mag, hör auf, dir Gedanken zu machen darüber, wie andere dich wahrnehmen. Hey, mach doch deine Rechtfertigung nicht von irgendwelchen Sachen abhängig. Lass deine Schuldgefühle los. Hey, du bist gut, so wie du bist. Das musst du dir nur immer wieder sagen. Aber Leute, wie nennt man jemanden, dem wirklich komplett egal ist, was andere von ihm denken, der keinerlei Standards von sozialem Zusammenleben anerkennt und akzeptiert, der alle Regeln von Höflichkeit und Anstand missachtet, dem völlig egal ist, was andere von ihm halten, der niemals Schuldgefühle hat, der sich nicht mehr in andere reinversetzen kann oder will? Also genau genommen ist so jemand, glaube ich, psychisch krank. Ernsthaft, wenn man das mal googelt, die Diagnosekriterien für eine dissoziale Persönlichkeitsstörung, das ist dann leider genau das. Und ich meine das nicht böse, aber ich glaube, es hilft alles nichts. Wir alle brauchen Rechtfertigung. Wir brauchen das. Und wir alle suchen das in irgendwelchen Dingen, in Beziehungen, in Geld und was auch immer. Wir alle kommen da nicht raus. Wir alle brauchen verzweifelt das Gefühl, dass wir ein Zeugnis in den Händen halten können, das unsere Güte bestätigt, das uns sagt, dass es gut ist, dass es uns gibt. Und wenn wir ehrlich sind zu uns, dann ist es gar nicht so leicht, das auf die Reihe zu bekommen. Gar nicht mal, weil wir alle so böse Menschen sind, ja? Sondern weil wir nicht mal nach unseren eigenen Standards wirklich gut sind. Ich glaube, wir alle wissen irgendwie intuitiv, dass wir besser sein könnten. Ein paar Verse vorher in Römer 2 sagt Paulus genau das. Er sagt, dass jeder Mensch von Gott ein Gewissen bekommen hat und wir alle irgendwie durch dieses Gewissen merken, dass wir unseren eigenen Standards nicht gerecht werden. Und ein Prediger, den ich immer gerne höre, der sagt es so: Gott ist gerecht und fair. Ja? Du kanntest die Bibel nicht, okay. Gott wird dich nicht nach der Bibel richten. Du glaubst nicht an die 10 Gebote, ne? So, du sollst nicht stehlen und so weiter. Okay, dann wird Gott auch dich nicht nach den 10 Geboten richten. Folgendes, stell dir vor, Gott hängt dir ein Aufnahmegerät um den Hals. Und das nimmt immer auf, wenn du Sachen sagst wie, also ich finde, dass Menschen das und das tun sollten. Oder immer dann, wenn du sagst, also ich finde, Menschen sollten insgesamt aufhören, das zu tun. Oder immer, wenn du sagst, also ich finde, wir Menschen, wir sollten uns kein Urteil darüber bilden, was richtig und was falsch ist. Das weiß keiner, was richtig und was gut und was böse ist, keine Ahnung. Und dann am Ende deines Lebens, ja, wenn Gott am Tag deines Todes mit dir spricht, dann sagt er, okay, wir nehmen mal nicht meine Standards, wir nehmen mal deine Standards und gucken mal, ob das, wie du gelebt hast, mit all diesen Sätzen, die du gesagt hast, auch übereinstimmst. Play. Ich glaube, das ist ziemlich unangenehm, wenn wir darüber nachdenken. Und lass mich dir noch ein Beispiel nennen, das mir in der letzten Zeit aufgefallen ist. Ich finde es krass, in was für einer Selbstoptimierungskultur wir leben. Ist dir das mal aufgefallen? Ja, wir sagen immer, wir leben in einer Kultur, die so ohne Regeln ist und alles kann man inzwischen machen und es gibt keine moralischen Standards mehr. Also alles ist frei, es gibt kein Gut oder Schlecht. Diese ganzen steifen Regeln von damals, die haben wir abgeworfen. Aber ganz ehrlich, haben wir nicht heute mindestens genauso gnadenlose Standards wie schon immer? Hä? Zum Beispiel, warum machst du nicht Sport und isst diesen Schokoriegel? Oder, ja, also dann schau doch mal, wie gesund du sein könntest, wenn du nicht immer so faul wärst. Warum fährst du mit dem Auto und nicht mit dem Fahrrad? Schau mal, wie du dazu beiträgst, dass die ganze Umwelt zerstört wird. Warum gehst du raus und chillst mit deinen Freunden, wenn du zu Hause sitzt und lernen könntest und was aus dir machen könntest? Und das Problem ist ja nicht, dass ein gesunder Körper oder ein umweltbewusstes Leben und gute Noten in der Schule was Schlechtes wären. Ganz im Gegenteil. Das sind ja gute Dinge. Aber verstehst du, für viele Menschen geht es eben nicht nur um einen gesunden Körper oder um umweltbewusstes Leben oder um gute Noten. Es geht um was viel Tieferes. Es geht um ein Zeugnis, das unsere Güte bestätigt. Es geht um unsere Rechtfertigung. Und ich sehe so viele Leute, die ständig unter diesem Druck und diesem Selbstanspruch stehen und die darunter schier zerbrechen. Und ich glaube, das ist eine der großen Kämpfe meiner Generation, überfordert zu sein. Egal, was das bei dir ist, ne? Von welchen Dingen in deinem Leben du Gerechtigkeit erwartest, ich glaube, wir alle werden sie nie über diese Dinge am Schluss erreichen können. Ja? Ich habe mal so ein paar Überlegungen angestellt. Also selbst da, wo wir in einem Bereich wirklich erfolgreich sind, wo wir wirklich, sag mal, gerecht sind, gerechtfertigt sind, weil wir was wirklich gut machen, wo wir so ein Zeugnis in der Hand haben, da bekommen wir ernsthafte Probleme. Entweder, und das passiert echt oft, haben wir dieses Zeugnis auf Kosten von anderen bekommen. Hey, unser Wohlstand im Westen ist nicht nur auf unserem Mist gewachsen. Ich sage das mal ganz ehrlich. Dieses Ganze, ja, also es geht so schnell und wir merken das nicht. Oder wir sind gerecht in einem Bereich und das macht uns völlig blind für den anderen Bereich. Ich habe mal im Flugzeug eine Frau getroffen, das war total spannend, mit der habe ich geredet. Und die hat mir dann erzählt, dass sie Veganerin ist und so. Und dann kamen wir am Flughafen an und ich meinte zu ihr, ach, ich finde das mit dem Fliegen so schwierig, weil, ja, da muss man sich ja eigentlich überlegen, wie das mit der Umwelt ist. Und das macht die Umwelt so schmutzig und das muss man, glaube ich, reduzieren, dass wir so viel fliegen und so. Und dann sagte sie zu mir, ich lebe schon vegan, mir ist das egal mit dem Fliegen. Ich fliege so viel ich will. Mit anderen Worten, ja, sie war in einem Bereich, war sie gerecht, vielleicht würden wir sogar sagen, selbstgerecht. Und im anderen Bereich ihres Lebens war sie völlig blind dafür, was da vielleicht schief läuft. Und das Dritte ist, ich glaube, es frisst uns auch innerlich auf. Denn ein Erfolg bleibt nie ein Erfolg. Es muss immer noch mehr sein. Es reicht nie. Es reicht dann nicht, nur einen guten Schulabschluss im Abi zu haben, sondern da muss man irgendwie noch die Uni und dann kommt die Arbeit und da muss man erfolgreich sein und es gibt immer noch irgendwas zu tun. Und diese falschen Rechtfertigungen, die fressen uns nach und nach auf. Okay, zurück zu diesem Text, zu unserem Text heute, zu der Schriftlesung. Ich glaube, das ist es, was Paulus meint, wenn er schreibt, denn alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Keiner von uns schafft es, dieses Zeugnis, das unsere Güte bestätigt, wirklich zu haben. Und in genau dieses Schlamassel, in diesen Schlamassel rein, spricht Paulus jetzt, doch nun. Doch nun hat Gott uns unabhängig vom Gesetz, das heißt unabhängig von jeglicher Performance, jeglichen Handlungen, von denen wir uns versprechen, dass sie unser Leben mit diesem Zeugnis ausstatten, das unsere Güte bestätigt. Unabhängig davon hat Gott uns jetzt einen Weg gezeigt, wie wir in seinen Augen gerecht werden können, wie wir ein Zeugnis bekommen können, das unsere Güte ein für alle Mal bestätigt. Einfach, indem wir Jesus vertrauen, dass er uns rechtfertigt. Das ist der Glaube, ja, von dem Paulus hier schreibt. Ich fand das schön in der Übersetzung, die Willi vorgelesen hat, hieß es ja, es ist das Vertrauen, das es braucht. Gott schenkt uns also Rechtfertigung. Und es gibt zwei wichtige Dinge, glaube ich, die wir dabei verstehen müssen. Nummer eins, lesen wir nochmal den Vers, Vers 25. Ich muss mal gucken hier, wie ich das hinkriege. Damit ihr mitlesen könnt. Denn Gott sandte Jesus, damit er die Strafe für unsere Sünden auf sich nimmt und unsere Schuld gesühnt wird. Wir sind gerecht vor Gott, wenn wir glauben, dass Jesus sein Blut für uns vergossen und sein Leben für uns geopfert hat. Das ist Vers 25 in Römer 3. Okay, und hier steckt nochmal eine riesige Menge drin. Ja, ich habe diesen Vers lange gelesen und immer wieder gedacht, klar, also der Vers sagt erstmal, dass mir vergeben wurde. Aber wenn man genau hinschaut, dann sagt dieser Vers eigentlich was anderes. Uns ist nicht nur vergeben worden, sondern wir sind gerecht vor Gott geworden. Und ich glaube, hier wird eine erste Sache deutlich, die wir über diese Rechtfertigung verstehen müssen. Es geht nicht einfach nur über die Vergebung deiner Fehler, ja, dieser Dunkelheit in deinem Herzen, das, was wir Sünde nennen, darum geht es auch. Aber darüber hinaus geht es hier um deine Rechtfertigung und das ist was anderes. Das ist nämlich unendlich viel mehr. Das heißt nicht einfach, uns ist vergeben von Gott, sondern wir sind gerecht vor Gott. Ich versuche das zu kurz zu erklären. Vergebung ist im Prinzip was Negatives. Ja? Also du hast hier eine Nulllinie und du bist durch Schuld darunter gerutscht und die Vergebung, die bringt dich wieder auf Null. Ja, es ist einfach auf die Null, wieder zurück. Es ist jetzt nichts, es ist einfach nur ein Wiederherstellen des Statuses. Aber Rechtfertigung ist eigentlich was Positives. Es ist von dieser Nulllinie dann ins Positive zu kommen. Ich versuche es mit einem Beispiel zu erklären. Ja? Vergebung ist, du kommst aus dem Gefängnis frei. Stell dir vor, du hast irgendwas Schlechtes gemacht und du kommst ins Gefängnis und Vergebung ist, hey, du kriegst keine Strafe dafür. Du darfst wieder raus aus dem Gefängnis. Aber Rechtfertigung ist, wenn dir dann noch das Bundesverdienstkreuz angesteckt werden würde und jemand sagen würde, und du hast jetzt Zugang zu den besten Kreisen von den höchsten Ehren- und Würdeträgern unseres Landes, denn du bist gerecht. Deine Güte ist bestätigt. Du bist gut. Und was ist dieses positive Zeugnis, dieses, ich sag mal, Bundesverdienstkreuz, das unsere Güte bestätigt? Ich glaube, das kann man sehr konkret machen. Wir lesen zusammen den 2. Korinther 5, 21. Da schreibt Paulus, ich habe es hier, glaube ich, gar nicht dabei. Okay, dann ich lese es vor. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in ihm die Gerechtigkeit wurden, die vor Gott gilt. Ich lese es nochmal. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, also Jesus, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Ich finde es so krass. Also was hier runtergebrochen in diesem Vers steht, ist das, was in der Theologie süßer Tausch genannt wird. Das ist ganz einfach. Ja? Jesus wird zu deiner Sünde, als zu all dem Mist, den du gemacht hast. Und du wirst zu der Gerechtigkeit von Jesus. Mit anderen Worten, die Rechtfertigung, die Gott dir schenken will, das ist nicht einfach irgendein abstraktes Zeugnis, auf dem irgendwie sehr gut steht oder so, sondern es ist ganz konkret das Zeugnis, das eigentlich Jesus verdient hätte. Und er kriegt dein Zeugnis, das du eigentlich verdient hättest, und wir kriegen sein Zeugnis, das er eigentlich verdient hätte. Drückt genau das aus. Jesus hat bei diesem krassesten Tausch der Weltgeschichte deinen ganzen Kram genommen und du bekommst dafür sein Zeugnis, das seine Güte bestätigt. Und da müssen wir nur kurz mal drüber nachdenken. Was ist dieses Zeugnis? Jesus, der von Anbeginn der Zeit mit dem Vater in dieser unglaublich tiefen Beziehung lebt. Jesus, der auf die Erde kommt, in absoluter Demut seine Herrlichkeit, seine Göttlichkeit ablegt und Mensch wird, um zu dienen. Jesus, der lehrt und der so weise lehrt, dass die Leute alle völlig überrascht sind. Jesus, der so mutig ist, dass er die politischen und religiösen Führer seiner Zeit herausfordert. Und Jesus, der so mutig ist und der dich so unglaublich liebt, dass er ans Kreuz geht. All das, ein perfektes Zeugnis für dich. Jesus war demütig, selbstlos, dienend, mutig, tapfer, gehorsam, liebevoll. Und das alles gehört dir. Gott schaut dich an und er rechnet dir nicht mehr deine Sünde an, sondern er rechnet dir all die Dinge an, die Jesus so unglaublich perfekt, so unglaublich gut, so unglaublich einzigartig machen. Das ist ein Zeugnis, das deine Güte bestätigt, das nie zu wenig sein wird. Es ist ein perfektes, es ist ein göttliches Zeugnis. Und es gehört uns. Und das ist der Grund, warum Richard Hooker, ein Christ aus dem 16. Jahrhundert, das so ausdrückt. Ich finde dieses Zitat total cool. Unseretwegen kann es als Wahnsinn, als Dummheit, Verstrahltheit oder was auch immer abgetan werden. Für uns ist es Weisheit und Trost. Wir haben kein Interesse an irgendeinem anderen Wissen in der ganzen Welt als dieses. Dass Gott sich für uns zur Sünde des Menschen gemacht hat und dass wir Menschen zu Gottes Gerechtigkeit geworden sind. Okay, das war Nummer eins. Rechtfertigung ist unendlich viel mehr als bloße Vergebung. Aber es gibt noch Nummer zwei. Und das ist, was wir in Vers 27 und 28 lesen. Können wir nun stolz darauf sein, dass wir irgendwas dazu getan haben, von Gott angenommen zu werden? Nein. Denn das geschah nicht aufgrund unserer guten Taten, sondern allein aufgrund unseres Glaubens. Und jetzt kommt's. Wir werden durch den Glauben vor Gott gerechtfertigt und nicht durch das Befolgen des Gesetzes. Ich glaube, hier wird was Wichtiges über Rechtfertigung deutlich, was wir oft vergessen. Sie ist nicht an deine und meine moralische Performance gebunden. Mit anderen Worten, sie gilt dir erstmal unabhängig davon, ob du ein guter Mensch bist oder nicht. Ja, Paulus drückt es eben so aus. Es hängt nicht an unseren guten Taten, sondern allein daran, ob wir Gott darin vertrauen, dass er uns dieses Zeugnis gibt, dass er uns rechtfertigt. Ja, das ist dieser Glaube, von dem Paulus hier spricht. Und warum ist das wichtig? Es gibt ein Problem, das viele Menschen haben, die in die Kirche gehen, und es ist mir aufgefallen. Ja, die kommen in die Kirche und die bereuen ihre Sünden, den ganzen Mist, den sie in ihrem Leben gemacht haben, und dann strengen die sich richtig an, gut zu sein. Und dann, fast immer, ich glaube, das ist fast unvermeidlich, kommen sie an einen Punkt in ihrem Leben, wo sie merken, dass sie all diesen Ansprüchen einfach überhaupt nicht gerecht werden können. Wo sie vielleicht irgendwas richtig vermasseln. Und dann merken sie, ah, irgendwas anderes wird doch wieder wichtiger. Ja, irgendwo anders kriege ich doch besser irgendwie her, dass ich mich wertvoll fühle. Weil wenn ich jetzt in die Gemeinde gehe, dann fühle ich mich ja immer so verurteilt, so negativ. Ich habe es wieder nicht geschafft, ich habe wieder nicht die Erwartungen erfüllt, ich habe wieder nicht die Regeln erfüllt. Und dann ist es manchmal so, dass sie dann aber irgendwie merken, wenn sie dann eine Zeit lang außerhalb der Kirche sind, also ohne Kirche und ohne Glauben geht es dann doch irgendwie nicht. Und dann kommen sie wieder zurück in die Kirche und dann geht der Kreislauf von vorne los. Dann tun sie wieder Buße, sie kehren wieder um von ihrer Sünde und dann geht es von vorne los. Und ich glaube, das Problem ist, dass diese Leute oft nur ihre Sünden bekannt haben und bereut haben. Aber ich glaube, ein Christ ist nicht jemand, der nur seine Sünden anschaut und sagt, danke Gott, dass du die für mich getragen hast, sondern ein Christ ist jemand, der die Dinge, auf die er stolz ist, die Dinge, von denen er sich erhofft, dass sie ihnen dieses Zeugnis geben, das ihre Güte bestätigt, also ihre Rechtfertigung, dass sie davon umkehren und sagen, hey, die Beziehung zu der Person, die Partnerschaft, meine Ehefrau, mein Ehemann, mein Geld – Meine Karriere, das wird mich alles am Schluss nicht gerecht machen. Das wird mich am Schluss nicht tragen, es wird mich nicht retten. Ein Christ ist jemand, der nicht nur von seinen Sünden umkehrt, sondern auch von seinen Rechtfertigungen. Von all diesen Zeugnissen, von denen wir glauben, dass sie unsere Güte irgendwie bestätigen und dass wir was in der Hand hätten. Und ein Christ ist jemand, der sagt, das wird mich am Schluss nicht gerecht machen. Auch meine moralische Performance in der Kirche wird mich am Schluss nicht gerecht machen, sondern ein Christ ist jemand, der nur auf Jesus schaut und sagt, Jesus, mein Zeugnis, das meine Güte ein für alle mein bestätigt, meine Rechtfertigung, das bist allein du und niemand anderes. Und ich glaube, dass wir das oft auch in unseren Gemeinden nicht klar haben. Mein Herz blutet so sehr davon, dass ich so viele junge Leute kenne, die aus Gemeinden rausgehen, weil sie das nicht verstanden haben, weil wir das nicht oft genug sagen, vielleicht auch nicht leben. Und ich sage hier nicht, also hey, Sünde ist Sünde und davon müssen wir umkehren, das will ich gar nicht sagen. Aber ich glaube, wir verstehen zu selten, wie sehr unser Herz an all diesen kleinen Rechtfertigungen hängt. Und ich kenne so viele junge Leute, die zerbrechen daran, dass sie die Ansprüche in der Kirche nicht erreichen können und die ihre Rechtfertigung dann irgendwo anders suchen. In ihrem Freundeskreis, bei ihrem Partner, in ihrem Job oder sonst wo. Und ich will uns einladen, ich will euch einladen, dass wir als Kirche eine Kirche sind, die von dieser Rechtfertigung lebt, die Jesus allein anschaut und sagt, wie das Paulus ausdrückt, seitdem ich Jesus kenne, ist alles für mich Dreck, was ich in meinem Leben vorher hatte. Und lasst uns das gemeinsam so leben, dass unsere jungen Leute das merken, wie lebensspendend es ist, wie wunderschön das ist, wie viel Kraft, wie viel Freude da drin liegt. Und ich will beten. Jesus, danke. Danke, dass du unsere Gerechtigkeit erworben hast, ein für alle Mal. Dass du ein so wunderschönes Leben gelebt hast, in Demut, in Selbstlosigkeit, in Mut, so liebevoll, so überfließend, in dieser unglaublichen Beziehung mit Gott, dem Vater. Und dass du uns das alles schenkst und du nimmst unsere Sünde dafür und trägst sie am Kreuz. Danke. Danke für diesen fröhlichen Tausch, für diesen wunderschönen Wechsel, für deine Rechtfertigung, dass wir gerecht sind in deinen Augen. Schenk, dass wir das nie vergessen und dass uns das jeden Morgen neu mit Freude füllt. Denn deine Gerechtigkeit ist nicht abhängig von unserer Performance, wie das alle anderen Dinge sind. Und wir wollen uns daran festklammern. Jesus, wir lieben dich dafür und wir sind so dankbar dafür. Amen. Wir wollen gemeinsam